Hat mich so sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob es normal ist, dass er Kinder jetzt da kommt. Ihr habt sicher auch Kinderstunde gehabt und seid da dann früher gekommen. Da muss ich ja direkt euch was erzählen. Ihr wisst doch von keinen Abel, den Neid unter deinen zwei Brüdern. Das ist ganz schlimm gewesen. Ich weiß nicht, kennt ihr alle den Neid? Aber der Neid, ich bin Bauer, der gibt es auch in der Natur. Wir haben vom Dorf so Felder, und da bin ich oft ganz allein, den ganzen Tag, und wenn ich morgens dahin fahre, und da bin ich oft so traurig, weil ich allein bin, und dann kommen dann 3, 4 Bachstelze, das sind so schöne Vögelchen, die haben so lange Beine, die sind ganz lieb. Bachstelze, die gehen auch gerne im Bach spazieren, und dann haben sie mir erzählt, die Bachstelze, ach Herr, mein Moin war so schön, wir haben miteinander Andacht gemacht. Haben so schön das Wort Gottes gelesen und dann haben wir gebetet miteinander. Das war so schön, da gingen wir weg vom Wort und da hat die eine gemeint, ich habe längere Beine wie du. Und da hatten wir schon wieder Streit. Und da war schon wieder der Neid da. Die eine hat längere Beine wie die andere. Und so ist der Neid unter uns Menschen. Dieser Kain- und Abel-Neid. Und Gott macht überall die Unterschiede, ihr Kinder. Überall. Ihr wisst es sicher in der Bibel. Ich erzähle euch nochmal eine Geschichte. Da waren Jungs, die waren da in einem Land, wo es ganz, ganz arm ist. Und die hungern, die Eltern hungern. Die Geschwister und die Buben haben gesagt, wir gehen da zum Bauern und arbeiten dort. Nun sind sie zum Bauer gegangen und haben nach Arbeit bekommen und haben fest gearbeitet auf dem Feld miteinander. Und dann hat abends der Bauer ihnen Geld gegeben, nicht jedem Einzelnen, sondern miteinander. Er hat gesagt, gut, teilt ihr es. Dann haben sie überlegt, wie teilen, das wird wieder ungerecht. Und haben sie gemerkt, sie können gar nicht richtig teilen. Auf einmal sagt der eine, ach, im Dorf ist so ein gläubiger alter Mann, der teilt uns, der macht's gerecht. Wir sind zu dem alten Mann gegangen, haben angeklopft, da gibt's noch Ehrfurcht dort in dem Land, auch vor alten Menschen. Haben ein bisschen gezittert, denn wie ich ein Kind war, hat man noch Furcht gehabt, zu alten Menschen was zu sagen. Heute ist ja das fast nicht mehr. Und dann haben sie geklopft, dann kam der alte Mann raus und sagte, was wollt ihr? Ach, sagen sie, wir haben Geld verdient. Und wir möchten, dass geteilt wird, dass jeder was bekommt und dass gerecht geteilt wird. Könnten Sie uns das teilen, haben sie dem alten Mann gesagt. Hat er gesagt, ich teile es euch. Wie wohl denn geteilt? Aber so wie Menschen teilen oder wie Gott teilt? Anna, wie Gott teilt. Haben sie gedacht, dann wird Recht geteilt. Und dann hat der alte Mann angefangen zu teilen. Dem einen hat er dann 1 Euro gegeben, dem anderen 2, dem anderen gar nichts, dem anderen 5, dem anderen 50 Cent. Ganz unterschiedlich. Unsere Enkelchen, die habe ich dann gefragt, teilt Gott wirklich so unterschiedlich? Ah, ja, Opa. Der Josef wurde bevorzugt. Der Kain und Abel, dem einen hat das Opfer angenommen. Ja, dann ist doch Gott ungerecht. Nein, nein, Opa. Gott ist nicht ungerecht. Es ist wichtig, dass Gott Unterschiede macht. Da lernen wir unser Herz kennen. Der, wo viel bekommt von Gott, der wird geprüft, ob er teilen lernt. Ob er was hergibt. Ob er nur seinen Egoismus befriedigt. Und der Arme muss lernen, dass er was annehmen lernt. Und weißt, und wir Menschen sind oft ein bisschen ängstlicher, und die Jungs sind frecher, und dann gehen die uns mit uns ganz so bös um. Aber das ist nicht recht. Der liebe Gott hat den Jungs da mehr Stärke gegeben, dass sie uns Mädchen beschützen, nicht, dass sie mit uns Spaß machen. Die eine lässt da viel musikalisch sein. Die sind nicht musikalisch, dass sie hier vorne stehen und angeben, sondern dass wir andere in Demut und Freude bereiten. So gibt Gott die Unterschiede und die sind ganz wichtig in eurem Leben. Irgendwann werden wir bemerken, Anna, der eine kann das besser. Dann irgendwann saugt der Gedicht auf und der eine bleibt hängen. Ihr lacht ihr da nicht, aber in eurem Herzen wird doch gelacht. Dann ist man schadenfreudig über der andere. Und so ist alles im Leben, was geschieht, ist dazu da, dass wir merken, wer wir sind. Und dann, ihr Mädchen, ihr werdet größer, wollt dann schön sein und schöner, wir alle schönen. Die Schönste sein und irgendwann merkt er, sie immer noch eine Schönere. Und dann gibt es auch wieder Neid. Bei den Jungs ist genauso. Der eine lernt alles schön und gut. Der andere müht sich ab. Wir waren jetzt in der Ukraine, haben wir vier junge, um die 16, 15 junge Leute bei gehabt. Drei Stück von denen, ich glaube, die machen das Abitur mit 1, 1, 2. Und einer war von der Hauptschule dabei. Der hat gesagt, ich komme mir vor wie primitiv, wie ich lieber deine drei gescheite. Der eine hat an jeden Abend noch Tagebuch geführt, hat auch meine Predigte, die Beispiele, jetzt gesagt habe, ganz exakt niedergeschrieben. Die anderen haben geguckt, die sind nicht neidisch geworden, auch das gibt's, sondern deprimiert, ich bin ja gar nichts. Auch das gibt's, dass man nicht neidisch wird auf jemanden, der besser ist, sondern deprimiert. Wer bin ich schon? Ich bin ja gar nichts. Und heute fehlt die Weisheit, mit den Dingen umzugehen, mit den Unterschieden. Das sind jetzt Unterschiede unter den Blumen. Es gibt Unterschiede in Natur, in den Tieren, unter der Bachstelze. Die eine hat längere Beine wie die andere. Die kann dann tiefer ins Wasser reingehen, ohne dass sie ihren Bauch, das war ich, ohne dass sie ihren Bauch nass macht. Und so ist überall Spannung und Neid, weil man das nicht einordnen kann. Manchmal ist es ganz schwer, einem Armen was zu geben, denn er hat auch einen Stolz. Ich lasse mir nichts schenken. Und das sagen wir irgendwann auch zu Gott. Ich lasse mir nichts schenken. Der Arme, der ist arm, dass er sich schenken lassen darf. Auch das ist eine Gabe. So ist überall Unterschied. Weltweit, bis in dein Herz. Es sind zwei Welten in unserem Herz. So und so. Jetzt hat mich jemand angerufen, hat gesagt, Herr Mann, ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich habe jetzt, einmal ruft dasjenige an und sagt, ich glaube nicht mehr, ich gehe verloren. Jetzt hat es angerufen und hat gesagt, Herr Mann, ich habe jetzt was Gutes für dich gebracht, jetzt bin ich stolz. Jetzt ist alles wieder verkehrt. Sag ich, das ist doch so schön, dass du in deine Fähigkeiten stolz wirst. Du brauchst für deinen Stolz daher. Brauchst du eigentlich dann immer. Für deine Schwachheit und für deine Stärke. Denn wenn du in der Stärke stolz bist, der Hochmut kommt dir vom Fall, dann brauchst du auch der Heiland. Wir brauchen immer der Heiland. Und da ist Bruderschaft möglich. Und diesen Konflikt kommt ja auch vom Gesetz und Evangelium. Warum Evangelium? Warum Gesetz? Warum Forderungen? Dann sagt Gott, er könnte es nicht erfüllen. Gott fordert was. Und er sagt, er könnte es ja gar nicht. Und oft ist das auch bei Kindern so, dass der Papa was verlangt? Und wir wollen es ja können. Ich zum Beispiel bin ein Opa, der gern was verlangt, mehr als dass er können, dass er Sachen lernen. Opa, das können wir nicht. Es ist ganz wichtig, dass der Kind das Sachen lernt, zugeben kann. Ich kann was nicht. Ich brauche Hilfe. Heute werden die Kinder so erzogen, so umsorgt, so umliebt, dass sie nie überfordert werden. Immer unterfordert. Dass sie immer alles können. Aber Gott fordert so, dass wir überfordert sind, dass wir sagen können, ich kann kein reines Herz haben. Lieber Gott, ich kann mein Herz nicht zwingen, rein zu sein. Du verlangst, aber ich kann es nicht. Aber du hast doch in deinem Wort gesagt, ich gebe euch ein reines Herz. Gott fordert was? Die Reaktion ist, wir wollen es tun. Und wir merken im Tun, wir können es nicht. Und dann sagen wir brauchen dich zum Tun. Wir brauchen dein Herz. Wir haben am Anfang jetzt das Wort in einer gelesen. Vom Galaterbrief, da ist ja auch das Thema. Dieser Konflikt, der eifrige Paulus, der alles könne. Nach dem Gesetz, nach der Gerechtigkeit des Gesetzes, im Gesetz tadellos. Das will was heißen. Da haben wir gar keine Vorstellung hier bei uns. Nach der Gerechtigkeit des Gesetzes tadellos. Das war Paulus. Aber alles habe ich für Kot geachtet. Er war sicher stolz. Und bei der Epheser schreibt er dann im 4. Kapitel, ich ein Gefangener. Er hat auch anfangen können, den Brief, den 4. Ich, Paulus, ein bevollmächtigter Bruder, durch den sein Schweißtuch die Menschen gesund werden, der die meiste Erkenntnis hat, der im 3. Himmel war, ich, Paulus, ein Gefangener. Echtes kommt mit Demut. Und Demut ist dort, wo der Mensch seine Grenze erkannt hat. Ich kann es nicht, Papa im Himmel. Lieber Vater, lieber Gott, ich kann es nicht. Ich würde so gern meine Mama gut die Tochter sein. Ich tue da auch alles, aber im Herz habe ich nur krullige Sie, weil ich immer wieder helfen muss. Und alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist Sünde. Hätte der Liebe nicht, so wäre es tönendes Erz. Tod. Nur mit Berechnung. Lieben. Und so ist der Mensch in diesem Konflikt des Lebens zu wollen und nicht können. Ganz übel dran sind die Menschen, die meinen, sie könnten, was sie wollen. Das sind die Übelsten. Das sind die Starken unter uns. Denn wenn die Forderung, wenn Gott was fordert und nur der Starke kann es erfüllen, dann wird der Schwache wird krank. Dann kann ja nur der Starke das Niveau erfüllen. Aber das ist doch kein Evangelium. Gott sagt, ich bin Gott der Armen, Schwachen, Betrübten, Verzweifelten. Aber das ist das System dieser Welt und das ist das System des Gesetzes. Starke Persönlichkeiten, die vielleicht auch mit ihrer Lüste nicht so stark ausgestattet sind. Es gibt Menschen, die haben enorme Probleme mit Neid, mit der Sexualität, mit all den Punkten. Der eine hat es dort, der andere dort. Es gibt auch Menschen, die sind ausgeglichen. Die haben von Natur aus eine Begabung, da werden die bevorzugt. Die könnten im Grunde genommen dann das Gesetz fast erfüllen. Aber sie werden wahrscheinlich immer stolz sein. Gegenüber dem Stümper, das nicht fertig bringt. Ich kann es. Man muss nur wollen, wird dann gesagt. Und der andere will und verzweifelt und geht in Psychiatrie. Wie so viele heute. Weil sie die Forderungen, das Geheimnis der Forderungen Gottes nicht begreifen. Dass Gott fordert, dass der Mensch sagt, ich kann es. Vielleicht das Beispiel, ich habe es schon so oft gebracht, wir haben ja einen Bauernhof zu Hause. Das klingt jetzt in einer Predigt ein bisschen komisch, aber das sagt so gut aus. Wir haben ein Pferd, das heißt Olga, ein Mädel, dickköpfig. Wenn man da nicht aufpasst, die wirft einen runter. Da muss man eine starke Persönlichkeit sein. Und da haben wir so einen Misthaufen, der ist schon wieder 50 tief und da ist ein Stroh und der Olga ist Sach da drin. Und unser kleiner Boas, der kann da gerade im Hof so ein bisschen laufen. Gewackelt ist er noch, die erste Gehversuche. Nur ging er an den Rand von der Misthaufe und ich habe mich gefreut, da fällt er jetzt rein. Ich habe mich gefreut. Da fällt er an Stroh. Der Bub hätte lernen zu fallen und dass ihn jemand aufhebt. Das passiert heute den Kindern nicht mehr. Die werden so umhütet. Das ist eine Katastrophe. Die werden nicht mehr gefordert und werden so umhütet, dass nichts mehr passiert. So will man es ja. Kein Risiko eingehen. Aber lieber ein gebrochenes Bein wie eine gebrochene Seele. Ein gebrochenes Bein heilt, das weiß jeder. Ganz allein, aber gebrochene Seele heilt fast nicht. Und da ging er an der Rand von dem Misthaufe der Boasen. Ich habe gedacht, jetzt fällt er runter. Ich habe mich schön gefreut, den kann ich jetzt aufheben, den Bub. Und das ist ein Erlebnis. Denn später ist das unser Glaubensleben. In der Misthaufe zu fallen und wieder rausgeholt zu werden von Gott, versteht er? Es ist doch so, glaub mir's. Und da kommt eine Frau raus, sieht den Kleinen und schreit und rennt hin, nimmt ihn am Rand weg. Also, Frauen sind halt so, sie meinen, sie müssen alles so. Der Bub hat das schönste Erlebnis nicht erlebt und ich als Opa auch nicht das schöne Erlebnis, dass ich mit meinem Enkelbub habe retten dürfen. Das nimmt man heute die Kinder. Und ich denke in Kasachstan, die, wo von dort kommen, oder ich bin ja auch noch Bauer, wo man normal lebt, wo man auch mal nachher sich blau klopft. Ich habe meinem Enkelsohn jetzt zu Weihnachten, da habe ich drei große Nägel gekauft und Hämmer und Zange und freue mich jetzt auf das, dass er in die Möbel von unserer Schwiegertochter reinklopft und dass es blaue Nägel gibt. Jetzt werden die Enkeltöchter werden auch schon klopfen, die Spitzer, sie klopfen sich blaue Nägel, als wie rote Nägel machen sie. Das noch gelebt wird, versteht ihr? Man lebt heute nicht mehr. So umsorgt, so steril, so krankmachend. Und so hat man zum Teil auch ein Evangelium. Ein Evangelium, das krank macht. Man kann auch die Gnade falsch verkündigen. Eine Gnade, die eine nur Toleranz ist, ein Gott der Toleranz, der alles toleriert. Gott ist heilig, ist gerecht. Gott will Gerechtigkeit. In Jesaja, da steht so ein bekanntes Wort, in Jesaja, ist niemand, der von Gerechtigkeit predigt. Ich glaube gar nicht, wie oft das Gerechtigkeit in der Bibel steht. Allein im Römerbrief 30 Mal Gerechtigkeit. Da geht es aber nicht um die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Gerechtigkeit, dass wir in den Himmel kommen möchten oder dürfen, die muss mehr sein wie der Pharisäer und Schriftgelehrte, vorzüglicher, besser sein, wie die menschliche Gerechtigkeit. Eine menschliche Gerechtigkeit ist immer ungerecht. Es wird immer so sein, dass eine Jugendleiterin nicht ganz korrekt die Kinder behandeln kann, Charakter entsprechend, ihrem Art entsprechend. Da wird es immer Ungerechtigkeiten geben. Aber die göttliche Gerechtigkeit ist heilig, ist rein. Ist denn niemand, der Gerechtigkeit bricht? Dann sagt die Jesaja in Vers 64, Vers 5, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Ist nichts. Das ist die Gerechtigkeit der Menschen. In Hosea 10, lesen wir, wo der Mensch sich was aufrichtet dort. Stehen manche Übersetzungen unterschiedlich. Ich lese nach der 12er Luther, Hosea 10. Darum sehet euch Gerechtigkeit und endet Liebe. Pflüget ein neues, weil es Zeit ist, dem Herrn zu suchen, bis dass er kommen lasse, regnen über euch Gerechtigkeit. Das ist ein geheimnisvolles Wort und doch ist so wunderbar und so offenbar, was hier gesagt ist. Im Hosea selbst sind über 50 Mal wird gesagt, ich will. Nicht der Mensch will, sondern nur Gott kann sagen, was ich will, das tue ich auch. Wir können sagen, wir fahren heute Mittag hier wieder heim. Das wollen wir, ob wir aber daheim ankommen, das wissen wir nicht. Von meiner Cousine, der Mann, 50 Jahre, Herzinfarkt. 50 Jahre. Dann sagt er zu mir, Hermann, ich bin verrückt geworden wo besonders gepflegt wird. Nee, im Krankenhaus. Intensivstation. Sagt er, ich durfte mich nicht bewegen. Ich bin bald verrückt geworden, er ist nicht gläubig. Ich habe angefangen, die Blätter zu zählen an den Bäumen. Der Aschheimann, der hat 263 Blätter. Und er sagt, ich habe geraucht, ich habe getrunken, ich habe gelebt, ich habe gegessen und immer nur das Bischen. War das alles. Seht euch Gerechtigkeit, endet Liebe. Wer ist gerecht? Ist nur einer gerecht. Und alle Menschen sind Lügner, sagt die Bibel. Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Ist nur einer gerecht und hat nur einer Gerechtigkeit erwirkt. Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung, um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Gerechtigkeit wird immer in Verbindung gemacht mit Auferstehung. Das ist wie wenn was Neues aufersteht in uns. Darum seht euch Gerechtigkeit. Wie könnte man hier sagen? Seht euch Christus und endet seine Liebe. Seht euch Christus. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Seht ihn euch. Er ist das Heil, er ist das Leben für euch Kinder. Er ist der, der euch ehrlich sein lässt. Er ist der kann euch mal fallen lassen. Und hebt euch wieder auf, dass er euer Herz kennenlernt, dass er euren Wesen, euer Charakter kennenlernt. Auch alle Ehen. Die unterschiedliche Eheverhältnisse. Ist alles zu zart, dass man es kennenlernen dürfen. Dass wir wissen, wer wir sind. Darum seht euch Gerechtigkeit und endet Liebe. Pflüget ein neues. Es sagt jetzt zu Israel, pflüget doch ein neues. Nicht den alten Bund, wo ihr immer gerecht werden wollt übers Gesetz. Durchs Gesetz kommt keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nach dem Gesetz im irdischen Maßstab, ja. Das kommt Paulus Sache. Aber keine Gerechtigkeit, die vorzüglich ist, die Gott anerkennen kann. Die hat nur einer erwirbt auf Golgatha. Einer, der gerecht ist. Einer, der allein in allem, was er tat, demütig blieb. Der Jesu hat niemals, ich frage oft unsere Kinder, auch in der Kinderstunde, was kann der Jesu alles nicht? Erzählt mir mal, was kann der Jesu nicht? Kann er alles? Kann er alles? Kann er stolz sein? Nee. Also kann er schon etwas nicht. Kannst du stolz sein? Die Kinder wissen jetzt ganz genau, also einen Punkt kann der Jesu nicht, stolz sein. Kann er angeberisch predigen? Nein. Kann er so angeberische Mundwinkel machen, wenn er predigt, der Jesu? Nein. Der kann vieles nicht. Er müsste mal aufzählen in der Kinderstunde, was der Jesu alles nicht kann. Und dann wisst ihr genau, was die Menschen alles können, was ihr alles könnt. So hat der Jesu alles, was er tat, war rein. Der braucht nicht anzugeben, Reklame zu machen, sich im Mittelpunkt zu stellen, zu profilieren. Die Ichhaftigkeit, die Geltungssucht. Seine Liebe war rein. Darum hat er eine Gerechtigkeit, die ist vorzüglich. Ja, wie tief der Pharisäer in Schrift gelehrt. Wir finden vom Herrn Jesu immer nur, ich bin gar nichts. Der Vater ist alles. Was ich sage, ist nicht von mir, das ist vom Vater. Sie nicht meine Worte, die sind vom Vater. Er hat nie die Ehre genommen für sich. Das kann kein Mensch. Der Starke, der das Gesetz hält, ist gleichzeitig dann auch ehrsüchtig. Ich bin ja der Gute. Und der Anne, der Schwache, der Tag und Nacht weint um Reinheiten, sie nie erreicht, auf den gucken wir runter. Wir können nicht mal mit ihm mal ringen und 3 Jahre fasten und beten, dass der Anne auch frei werden darf von der Knechtschaft des Fleisches. Darum seht euch Gerechtigkeit und endet Liebe. Pflüget ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Er sagt jetzt diesem Israel, pflügt doch ein neues. Da kommt jetzt die Zeit. Da ist der Herrn, dürfen wir den Herrn suchen. Und wie dann der Herrn da war, werden ihn gesucht. Werden der Jesu gesucht. Es waren die Kranken, die Schwachen, die Leid trugen, die Aussätzigen, die Blinden. Und die nicht mehr suchen konnten, zu denen der Jesu, zu denen. Da war die Frau 18 Jahre gebückt, die hat nicht gerufen, gar nichts, zu denen der Jesu hin. Und die Starke gingen auch zu mir Jesu, um mit ihm zu diskutieren, ob er die Wahrheit ist oder nicht, und wollten nachweisen, dass er ein Lügner ist. Welche dem sind sie gekommen? Die Leviten und die Priester, da ist keiner vom Tempel runtergegangen, Teil von Bethesda, zu dem Mann, der 38 Jahre lichtkrank am Wasser. Was muss das ein Elend gewesen sein? Da ist ein Mensch, der hat vielleicht ein Leben lang die Priester geachtet. Aber die Priester haben ihn nicht geachtet. Sind die Priester ins Tal der Aussätzigen gegangen? Das waren vielleicht Menschen, die haben vorher Leben lang, wie sie noch gesund waren, der Priester viel Almosen gebracht. Sie viel geehrt und geachtet. Dann wurden sie aussätzig. Haben die Priester die Kranke geachtet? Sind sie zu ihnen gegangen? Haben die Priester die unter den Räuber und die Räuber gekommenen besucht? Aber alles das hat der Jesu getan. Suche den Herrn. Und das Wort sagt sogar, die ihn nie mehr suchen können, von denen lasse ich mich auffinden. Wie oft ist so, wenn wir uns verstecken und die finden einen nicht. Nur piep, pieps, dass jemand kommt und mich findet. So denke ich, macht es auch der Heiland. Dass er manchmal so versteckt ist. Und er will sich doch finden lassen. Er will doch, dass er gefunden wird. Ist ja nicht nur, dass der Suchende was finden will, sondern Der Heiland will sie doch finden lassen von dir. Er will doch dein Heiland werden. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Wir waren lang genug mit uns beschäftigt, mit unserer Gerechtigkeit, mit unserer Disziplin, mit unserer Frömmigkeit. Wisst ihr, und das muss alles auch da sein. Das Spannungsfeld muss da sein, der Forderung. Seid heilig, ich bin heilig. Das Spannungsfeld muss da sein, auch wenn wir es nie erreichen können, was gefordert ist. Aber indem wir die Forderung erfüllen wollen, merken wir, wir können es nicht. Und gehen zu dem, der es kann. Sicher in Jesu Armen. Wenn das Spannungsfeld nicht mehr da ist, wenn die Gnade da ist und ist ja alles egal, dann ist kein Spannungsfeld mehr da. Nur ein Mensch, der, da ist doch das Auto drin, da gewinnt ja immer nur einer. Da könnten die anderen alles sagen, machen wir nicht mehr mit, wir gewinnen ja doch nicht. Aber das Ziel ist doch von jedem, dass er gewinnt. Und so stellt uns Gott ein Ziel hin, seid heilig. Jetzt wollen wir es erreichen. Und merken, wir können es nicht. Und dann fliehen wir zu dem, der uns erreichen lässt. Wenn wir aber dann kein Ziel mehr haben, fliehen wir auch zu dem nicht, der das Ziel ist, dann ist plötzlich alles egal. Also Gott fordert etwas, auch wenn wir es nicht kennen, hat es seinen Sinn. Es tut uns jagen lassen, ein Ziel nach einem Ziel hin, das wir zwar nie erreichen aus eigener Kraft, aber wir werden die Kraft dort holen, die uns ans Ziel kommen lässt. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Es ist sehr wichtig, dass das ausgewogen bleibt. Diese Forderung. Ich habe in unserem Garten einen hohen Balken. Und wenn dann Kinder kommen, die müssen alle da drüber laufen. Und sie sind schon hoch und gefährlich. Da wackelt man schon. Und die frechen Kinder, denen stelle ich so viel Forderungen. Ach, du bist doch ein frecher Junge, immer große Klappe. Du kannst da drüber. Geh mal hoch, auf. Jetzt kann ich mal sehen, ob du so ein Keller bist. Und durch die Forderung werden die so unsicher, die gehen hoch und sie dann packen es nicht. Der Unsichere sage ich, ach, ich weiß, mehr Angst hasse, wir können ja sowas nicht. Aber ich bete für dich, jetzt gehst du mal hoch, du packst es, ich weiß das. Ich bin auch so ein Typ. Ich habe gezittert, wie ich drüber bin und ich stehe unten, fange dich ab, wenn was passiert. Und der Schwache kommt drüber. Versteht ihr, das ist die Pädagogik Gottes. Der Starke wird so überfordert, dass er kapituliert. Und der Schwache bekommt so viel Mut, dass er mit dem Mut Gottes, mit dem Mut des Herrn Jesu, das Ziel erreicht. Und man manchmal denkt sogar an eigener Kraft. So arbeitet Gott. Und das erscheint uns alles im Leben oft paradox, widersprüchlich, konträr zueinander. Dass man denkt, doch, was soll die Bibel? Die Bibel hat gesagt, dass man verloren gehen kann. In der Bibel steht, nichts wird dich scheiden von meiner Liebe. In Nikolaev hat sich eine Frau bekehrt, die hat den Flugzeugträger konzipiert, diese Schale, Ingenieurin. Die liest die Bibel und kommt ein paar Tage und sagt, Hermann, also die Bibel, das ist ja ein Widerspruch. Wie soll denn das ein Mensch verstehen? Und dann habe ich ihr die Dinge erklärt, sagt sie, ach, das ist ja Herrlichkeit. Das ist ja die Lösung des Zusammenlebens. Da liegt ja alle Weisheit drin. Der Kommunismus wollte sie alle gleich machen. Der Kapitalismus will sie alle gleich glücklich machen. Gleich reich. Sie werden alle krank. Gott macht Unterschiede, dass wir am Schluss eins sind in ihm. Eins gemacht in ihm. Zur Herrlichkeit gebracht. Zu dieser wunderbaren Gerechtigkeit gebracht. Zu diesem Heil, das mehr ist. Wie man nirgends wird man dieses Heil finden können. Bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Mir darf hier, darum seht euch Gerechtigkeit. Das hat so Auswirkung, dass Gott wieder eine Gerechtigkeit regnen lässt. Und dann kommt es aber im 13. Vers weiter. Denn ihr pflüchet Böses und erntet Übeltat und esset Lüchenfrüchte. Ganz hartes Wort. Warum? weil du dich denn verlässest auf dein Wesen, auf die Menge deiner Helden. Weil du dich verlässt auf dich. Das waren die Pharisäer. Sind denn wir auch blind? Wenn er sagt, ihr seid sehend, dann seid ihr Lügner. Denn ihr seid blind. In der Bibel wird berichtet, dass Blinde sehen wurden. Aber da wird auch berichtet, wie ein Sehender blind wurde, dass er sehend. Dieser sehende Pharisäer Saulus musste erst blind gemacht werden. Und da hat der Mensch, der sich auf sich verlässt, das ist der übelste Mensch, was es gibt. Wir haben noch nie das so erlebt wie heute, wo sich der Mensch auf sich verlässt. Die Eltern auf ihre Pädagogik. Wir auf unser Geld, auf unser schönes Bankkonto, auf unser System, auf dieses deutsche System, wie schnell das wackelt ja alles. Schon wie ein Pudding. Die flicken und flicken. Genauso ist es in alle Bereiche. Denn er flüchet Böses. Ist denn bös, sich auf sich zu verlassen, gut sein zu wollen? Ja, sie wollten alles aus eigener Kraft. Denn ihr flüchet Böses und endet Übeltat und esset Lügenfrüchte. Das ist die Lüge, die wir auch vorhin von der Erika gehört haben, wo heute so sehr stark auch, unsere Jugend, entweder geht sie in die Welt, oder sie sitzt so heuchlerisch pharisäisch da. Wo man vor der anderen einfach das fromme Kind spielt. Das darfst du auch. Aber sag doch auch in deine Gebete, lieber Heiland. Ich möchte so gern fromm sein, aber ich kann's. Hilf mir du doch. Irgendwann, man hatte mal ein Junge gesagt, er war auf 14, 15, sagt er, weißt Hermann, die schrecklichste Minute im Tag sind, wenn wir abends mit einer Andacht machen, wir gehen alle miteinander auf die Knie und ich muss so beten, wie es der Papa gerne hört. Bei mir ist alles anders. Wenn ich bete wird, wie ich wirklich bin, wird der Papa umkippen. Lügenfrüchte. Wir können gar nicht ehrlich beten füreinander. Oder offenbar beten voreinander. Wie es wirklich bei uns aussieht. Im Hinblick an Internet und Fernsehen und Bilder und Illustrierte und alles, was heute läuft. Wer kann da schon, wenn da jeder ehrlich beten wird? Weil du dich dann verlässest auf dein Wesen, auf deine Art. Das waren die Pharisäer. Sie haben sich verlassen auf ihre Art. Sie haben die Gerechtigkeit nicht erkannt, die vor Gott gilt. Römer 10. Sie haben ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Römer 10, Vers 3. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit für Gott gilt, ist rein. Ohne Heuchelei, ohne Stolz. Wisst ihr, wenn ich mir vorstelle, was der Paulus für ein Mensch geworden ist. Das waren mutschnaubende, selbstgerechte Pharisäer, diszipliniert. Der hat Israel durchschnaubt und gestorben, dass ja keine falsche Lehre, keine falsche Ordnung nach Israel kommt. Kämpfertyp. Dann war er am dritten Himmel entrückt. Wenn ich im dritten Himmel jetzt gewesen wäre, wisst ihr, ich eine Sekunde im dritten Himmel, könnte ich den Himmel gar nicht mehr wahrnehmen. Ich würde schon überlegen, wenn ich runterkomme, wenn ich das alles erzähle und angebe mit. Dass ich der Größte jetzt bin. Paulus wartet 14 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit so einem Erlebnis? Wenn irgendwo heute in Deutschland eine Gemeinde Bekehrungen sind, wird sofort rumtelefoniert. Und dann sagt Paulus, nicht ich, Paulus, war im dritten Himmel, sondern ich kenne einen Menschen, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Da ist ich fort. hätte auch sagen können, ich, Paulus, auserwähltes Rüstzeug Gottes, war im dritten Himmel und diente mal alle vor mir. Ich bin der Größte von euch an. Sie erkennen nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bei Paulus sehen wir eine Gerechtigkeit, eine Wesensart. Ich möchte sogar noch sagen, Paulus konnte manche Dinge noch etwas deutlicher, weil Jesus, wie er gelebt hat, hat er ja vor Golgatha gelebt. Da war mehr ein Zeugnis zum alten Bund hin. Und Paulus konnte den neuen Bund mehr repräsentieren. Da hat er auch gesagt, von der Leide, die jetzt an seinem Leib noch vollkommen gemacht werden müssen. Wir sehen hier Paulus die Gerechtigkeit. Römer 10. Ich möchte gerade den Vers, dann kommen wir zum Schluss. Die Zeit ist ja schon, glaube ich, abgelaufen. Aber es ist so ein wichtiges Thema. Und ich denke, manchmal, ich war in einer Gemeinde und da kommt ein Junge anschließend zu mir her und sagt, danke für deine Predigt. Da ging es auch um diese Themen. Das ist die erste Predigt, wo ich verstanden habe. Heute habe ich mein Inneres verstanden. Meinst du, bleibst du noch da, sage ich, ja. Meinst du, die nehmen dich nochmal dran? Weiß nicht. Ich glaube es ja nicht, aber bleib nochmal da, ich möchte dich nochmal hören. Der hat auch genau begriffen, die Brüder dort, die haben das nicht akzeptiert, was ich gepredigt habe. Der Bub hat genau die Strategie gewusst, was da läuft. Dass ich was gesagt habe, was nicht angenehm war in der Gemeinde. Was vielleicht auch die Älteste betroffen hat. Das hat der Bruder Alexander, er gesagt, in der Ukraine kam ein junger Bruder her und sagt, Dankeschön für eure Predigt, vom Hochmut, vom Stolz. Bei uns in der Ukraine wird über sowas nicht gepredigt. So Themen haben unsere Brüder nicht. Vielleicht, weil sie selbst noch im Stolz leben. Römer 10. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit, die nicht vor Gott gilt. Und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und das steht hier in Hosea, weil du dich verlässest auf deine Gerechtigkeit, auf dein Wesen. Und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das ist doch herrlich. Das ist doch zu billig, könnte man sagen. Und jetzt? Jetzt stehst du in der Heiligkeit Gottes. Jetzt möchte ich ein Beispiel sagen. Wir haben gestern Abend auch da Epheserbrief durchgenommen. Da ging es auch darum im Epheserbrief, wo Epheser 4 sermahne ich als Mitgefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie es sich gebührt. Du gehörst jetzt zum Herr Jesu. Bevor du, Herr Jesu, ich tue es ein Beispiel jetzt bringen. An einem Chauffeur. Bevor der Jesu in deinem Leben kam, bist du dein Auto gefahren. Mit zerrissenen Jeans, mit schönen Jeans, mit schöner Kleidung, mit schlechter Kleidung. Du hast da drin Musik gehört, wie du wolltest. Hast du ihn gemacht nach deinem Willen. Jetzt wirst du aber berufen vom Bundeskanzlerin als Chauffeur. Dann musst du kommen, wie sie es will, dass du eingezogen sein sollst. In deinem Auto wird nicht die Musik gehört, was du willst, sondern was diese Bundeskanzlerin will. Das wirst du automatisch, wirst du das sofort wissen, wie dich da drin zu benehmen hast. Du kannst dich da nicht benehmen, wie du willst. Und so denke ich, dass wer beim Herrn Jesu ist, wenn die Bekehrung echt ist, der weiß, was der Jesu will, was es passt, was es geziemt. Denn Christus ist das Gesetzesende, wer an dem glaubt. Benehm dich nach deiner Berufung. Wisst ihr, in einer Stadt war ein Zirkus, so vor der Stadt ist so eine schöne große Wiese, ein Stadtpark, und da stand der Zirkus. Da war die Veranstaltung und die Veranstaltung war zu Ende, die Leute gingen nach Hause, plötzlich brennt der Zirkus. Der Clown, der wollte sich gerade abschminken und schreien sie, Clown, du bist der Schnellste von uns, renn in die Stadt, hol die Feuerwehr. Gab's noch kein Handy. Dann rennt der Clown in die Stadt zu der Feuerwehr und sagt, und der Zirkus brennt, die Feuerwehrleute, die lachen und sagen, ja, du machst wieder Spaß, das ist deine Art, wir glauben dir nicht. Wisst ihr, wenn man mir Jesu gehört, Nun gehört man nicht so, wie es jetzt die Brüder wollen als Tradition. Ich will jetzt die Brüder nicht nebeneinander schubsen, denn die wissen auch, was ich gehört. Aber manchmal muss man es vom Herrn Jesu hören, dass man auch die Brüder hören kann. Wenn man immer nur von den Brüdern hört und dann meint man, es kommt von Menschen. Darum ist es wichtig, dass du auf den Herrn Jesu hörst, wie dich das übernehmen hast, wie du zu leben hast, dass dein Herz eine Sehnsucht bekommt nach Keuschheit. Es sind ein paar junge Mädchen, ein paar junge Buben da, Brüder, Junge, auch zwischendrin. Ich bin jetzt die Englisch da, meine Frau da hinten sitzt, ich bin jetzt 63 Jahre, wir sind dieses Jahr 40 Jahre verheiratet. Und ungefähr 42 Jahre wollte ich meiner Frau den ersten Kuss geben. Wir waren Weltmenschen. Das war nach einem Tanznacht. Wir haben geraucht und getrunken, wollte ich einen Kuss geben. Die hat mich weggestuppt, ich hätte genauso können in den Panzer reinbeißen. Die hat mich weggestuppt. Und das war nur das Schlimmste, dann hat sie es ihrer Mama noch erzählt. Und dann hat sie es mir erzählt, dass es ihrer Mama erzählt hat. Es wird mir heute noch heiß, ich schäme mich heute noch. Kannst du mich noch schämen? Gibt es da überhaupt noch Scham auf dem Gebiet? Gibt es da überhaupt noch Sehnsucht nach Reinheit, nach göttlicher Ordnung? Nach Wartekönnen? Nach echtem, wahrer Glück? So was behält mein Leben lang. Nur gibt es noch unreinere Dinge. Die belasten immer nur. Immer nur. Ich möchte uns sehr schenken, dass wir etwas Neues fliegen dürfen, wie es Hosea heißt. Dass wir neu seine Liebe erkennen dürfen. Dass wir neu nicht mehr aus unserer Frömmigkeit leben, sondern aus seiner Gerechtigkeit. Dass wo wir auch hingehen, er uns bei uns ist, sicher in diese Armen. Das ist so schön. Wie so ein Baby, die Svetlana ist da mit ihrer, gell, Evelyn? Nein, es ist jetzt schon größer, aber so Kinder, so stelle ich mir als vor, bin ich in der Arme von mir Jesu. Und manchmal muss er mich fallen lassen, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich ohne ihn nichts bin. Und dann hebt er mich wieder auf und dann weiß ich, er liebt mich immer noch, auch nach meinem Fall. Und so möchte euch Gott gerade, euch Junge, uns Alte, dass wir diese Liebe neu erleben dürfen, diese erste Liebe des Herrn Jesu. Dass ihr Junge, wir alle uns sehen danach nach Keuschheit und Reinheit. Und vielleicht auch die Dinge wieder mal ins Gespräch bringen bei unseren Mitschülern. Und irgendwann mal auch mal sagen können, ich will nicht mehr alles mitmachen, wisst ihr? Ich will keusch leben, ich kann nicht mehr so leben, wie ihr denkt. Und das will ich auch schon gar nicht mehr. Und ich schäme mich auch nicht mehr, wie ihr wollt. Ich schäme mich, wie ihr wollt. Und ich mache das nicht. Spielt einfach mal die Außenseite. Irgendwann werden dann ganz Schüchterne sein, die auf euch hören, die sich sehen danach, die Außenseiterleute, die nach denen niemand guckt, die manchmal zu hässlich sind für die Sünder. Und so gibt's heute viel. Und so möchte ich, dass uns dort über uns Gott Gnade schenkt. Jetzt sollen wir gleich beten, oder haben wir noch ein Lied? Beten wir zusammen. Und dann darüber auch Buße, wer es kann. Und dass wir ehrlich miteinander sind.